Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hello und Olaf, mehr oder weniger. Karneval fällt ja aus, deswegen, liebe Zuhörer, seid ihr alle daheim und könnt euch anhören, was Alex und ich diesmal zu sagen haben, denn unser Kamelle-Eimer ist voller Sachen aus dem spanischen Fußball. Servus, Alex.
Servus, Nils.
Hi. Ja, was hast du dir anderes erwartet als Einführung bei der heutigen Folge? Heute in unserem Kamelle-Eimer, wir haben unter anderem den Trainerwechsel in der Liga. Ich würde mal sagen, es gab auch einen großen Aufreger, wieder ein lächerliches Handspiel bei einer Partie. Es gab sogar zwei Platzverweise für Trainer in der Liga. Dann schauen wir natürlich nochmal auf die beiden Pokalspiele zurück. Und dann ist auch die Königsklasse zurück, da in dieser Woche 5 Spanier im Einsatz. Da wird man ein bisschen den Fokus drauf legen, sprich Atletico und Real sind heute nicht ganz große Themen. Wir wollen generell auch noch Champions-League-Tipps abgeben. Und dann auch passenderweise zum Thema Karneval. Eine Mannschaft hat sich verkleidet am Wochenende als La Liga-Mannschaft. Das sah nicht so gut aus bei denen. Welche das ist, erfahrt ihr auch noch später. Ja, was hast du noch vorab, Alex?
Ich bin gespannt.
Bist du gespannt,
dieser Cliffhanger, der erwischt mich ja völlig kalt. Ja, ich weiß selbst nicht, worum es geht.
Wenn ich es sage, dann wirst du wieder sagen, ja, stimmt, okay. Na gut. Wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Cyril Tadros. Cooler Name. Der ist jetzt auch bei uns unter den Patreons dabei. Also, schön, dass du da bist. Fragen kamen jetzt nicht so viele, aber trotzdem pickepacke, volle Tiki-Taka eben vor Champions League, nach Copa del Rey und nach Liga. Und fangen wir doch mal an mit dem spanischen Königspokal. Ich hatte ja schon gesagt, Sevilla könnte da was reißen gegen Barca, dass es dann mehr oder weniger deutlich 2-0, also ohne Gegentor auch ausgeht. Stark, das war mal ein Ausrufezeichen von den Andalusiern.
Ja, wie man sie fast schon kennt und erwartet. Ne? Sehr, sehr bissig in der Abwehr, einfach nicht zu überwinden, wobei Messi ja diese Riesenchance hat. Die muss er halt im Nachhinein wirklich machen. Aber im Endeffekt war das die einzige wirkliche Chance, also zumindest zwingende Chance, fand ich im ganzen Spiel. Und das zeigt mal wieder, wie unfassbar gefestigt diese Sevilla ist, wie bissig und griffig die gegen den Ball arbeiten. Vor allem im Mittelfeld beeindruckend, dass hinten Jules Koundé ein Viech ist, ne, ein Monster ist. Das ist jetzt wahrlich nichts Neues, wirklich die Entdeckung vielleicht der Saison oder einer der definitiv besten Abwehrspieler der Liga ist die Saison. Das ist jetzt nichts Neues. Aber ich fand auch Joan Jordan im Mittelfeld sehr, sehr laufstark, bissig, hat sich da reingeworfen, Bälle abgefangen. Fernando sowieso ein sehr defensiv starker Sechser. Und die machen dir da das Leben sehr, sehr schwer. Und Barca war auch nicht wirklich inspiriert an dem Tag. Und sie wirkten auf mich auch sehr müde, muss ich auch sagen. Mhm. Also sie hatten wirklich auch nicht diesen Esprit, diese letzten 120 oder diese 20% hinten raus. Und dementsprechend, das 0-2 ist halt bitter. Ich glaube, 0-1, okay, hättest du dann halt mitgenommen. Ist auch kein gutes Ergebnis, aber wäre halt nur ein Gegentor. Aber dieses 0-2, dieser blöde Konter von Rakitic, dieser Gegenstoß da, das war sehr, sehr bitter aus Sicht des FC Barcelona und ein hervorragendes Ergebnis für Sevilla natürlich.
Ja, man kann vielleicht auch sagen, dass Barca da ein bisschen die große Schwäche war, wahrscheinlich schon vorherzusehen in der Innenverteidigung mit Mingueza und Umtiti, konnte man schon ein bisschen spekulieren, dass es da mal den einen oder anderen Wackler geben wird. Am Ende hat Koundé eben Umtiti ausgetanzt und ich glaube, Mingueza hat jetzt auch nicht so den ganz großen Abend erwischt. Aber es muss alles nichts bedeuten. Ein 2-0 Hinspielsieg für Sevilla gab es schon mal gegen Barcelona, das war im Jahr 2019. Und das Rückspiel, du weißt noch, wie es ausgegangen ist.
Dann 6-1 für Barca. Und der Fußball war unfassbar. Also ich glaube, war es das 6. oder das 5. Tor, haben sie wirklich Tiki-Taka par excellence gespielt, mit der Hacke abgelegt. Ich glaube, Jordi Alba und Piqué jeweils mit der Hacke. Messi hat dann irgendwie abgestaubt. Das Tor kann man sich nochmal anschauen oder generell die Highlights von dem Spiel. Also das war wirklich eins der berauschendsten Spiele Barcas in den letzten 4-5 Jahren, würde ich fast schon sagen. Aber gegen diese Sevilla, glaube ich, kriegen sie das nicht nochmal hin. Also klar, Barca ist im Camp Nou immer gut für generell Siege sowieso und natürlich auch für Remontadas. Aber gegen diese Sevilla wird das wirklich brutal, brutal schwer. Klar, es ist erst in einem Monat oder mittlerweile 3 Wochen ungefähr.
3. März.
Ein bisschen Zeit ist noch, also die Formkurven können sich noch ein bisschen ändern. Auch bei Sevilla logischerweise, aber Stand jetzt, bei der Form, die Sevilla hat, wird das brutal schwer. Also auch einfach nur 2-0 gewinnen, um da irgendwie in die Verlängerung zu kommen, wird sehr, sehr schwierig, weil Sevilla so dermaßen stark ist aktuell, vor allem defensiv stark.
Ja. Sevilla, schauen wir später nochmal genauer drauf, auch im Hinblick auf Dortmund. Es gab ja noch ein zweites Pokalspiel, da haben sich die Mannschaften mehr oder weniger geeinigt, gar nicht so viel investiert, also Athletik hatte ein bisschen Chancenübergewicht, aber so wirklich zwingend, das war nicht dabei. Am Ende ging es 1-1 verdient aus gegen Levante, sogar noch zurückgelegen die Basken, aber da Levante in ihrem ersten Pokal-Halbfinale seit über 80 Jahren, so gesehen, ja, alles aufs Rückspiel gesetzt und da mit dem 1-1 natürlich auch Auswärtstor sehr gut bedient gewesen. Am 4. März kommt Start zum Rückspiel. Kann man jetzt auch noch nicht genau vorhersehen, was da passieren wird. Also alles noch offen, oder?
Absolut, auf das Messer schneide. Hervorragendes Ergebnis, würde ich sogar sagen, für Levante. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein K.O.-Spiel im ja, Europapokalmodus. Da ein 1-1 in der Fremde ist herausragend. Ne? Mit einem 0-0 bist du schon weiter. Irgendwie 1-0 auf jeden Fall. Von daher finde ich, ja, eigentlich ein enttäuschendes Ergebnis für die Basken. Da hätte ich mir mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil ja Marcelino so in den letzten Wochen herausragende Arbeit gemacht hat. Unter anderem gegen Real und Barca, wie wir uns beide erinnern. Ja. Von daher habe ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet vom Athletic Club. Ja, 1-1, wie gesagt, für Levante ein klasse Ergebnis. Aber logischerweise alles offen. Ne? Also da kann wirklich alles passieren im Rückspiel.
Ja, sie hatten eben ordentliches Chancenübergewicht, eigentlich nicht zwingendes, aber wollten vielleicht auch nicht allzu all-in gehen, weil Levante natürlich auch super gefährlich ist im Kontern. Mhm. Wenn da Morales und Marti und so weiter starten, kann das auch mal schnell zurück oder schief gehen. Haben, wie gesagt, Levante geführt. Am Ende noch Iñigo Martinez einen starken Kopfball, glaube ich, zum 1-1 versenkt. Egal, da ist so gesehen noch alles offen. Bleibt spannend. Athletik ist auch erst heute Abend am Montag im Einsatz. Es ist jetzt Montagmittag, wo wir aufnehmen und wo wir auch mal wieder ja, einen Spieltag hatten in La Liga, wo ja, einiges dann doch vorherzusehen war. Das ist ja jetzt mittlerweile doch der Trend, dass die Favoriten mittlerweile liefern, Siegesserien hinlegen, mittlerweile sogar Real Madrid zum dritten Mal in Folge gewonnen. Wow, das gab es lange nicht mehr. Und auch Barca, oder man sieht ja auch so im Hinspiel, was weiß ich, Getafe schlägt Barca, jetzt aber unter der Woche nichts geliefert gegen Real Madrid, 2-0 verloren. Alaves hat auch schon die beiden Favoriten geärgert in der Hinrunde und jetzt lassen sie sich 1-5 da abschließen und das hätte ja auch noch viel höher ausgehen können. Also Trincao hatte noch eine Top-Chance, Griezmann da, glaube ich, so nach diesem Messi-Chip hätte auch noch treffen können. Also das hätte auch gut 7-0 eigentlich ausgehen können.
Absolut.
Ein Tor ging dann auch noch auf der anderen Seite rein bei Ter Stegen, komischerweise.
Absolut. Man sieht, es pendelt sich ein bisschen ein, ne? wie du schon sagst, in La Liga. Ich finde auch gefühlt, also müsste man jetzt empirisch auswerten, um das zu sehen, aber gefühlt gibt es ja tatsächlich immer weniger Überraschungen. Aktuell Barca ist herausragend in Form, hat jetzt, glaube ich, 2 der letzten 18 oder 17 Spiele gewonnen. Wobei die wobei die Niederlagen ja in Supercopa und Copa kamen, also in La Liga watschen sie alles ab. Real ist gefestigt, Ausrutscher gegen Levante, ja, da waren sie aber in Unterzahl, sollte man auch nicht vergessen, also das spielte eine Rolle da, die frühe rote Karte. Der Ausrutscher war da, aber ansonsten ja auch Sevilla hat jetzt, weiß ich auch gar nicht, eins der letzten 18, glaube ich, verloren und das war im Wanda Metropolitano gegen Atletico, also auch die marschieren. Atletico marschiert sowieso. Dementsprechend ja, die Big Four da oben geben sich überhaupt keine Blöße und die Überraschungen werden tatsächlich ja, weniger und weniger und vor allem die Leistungen sind auch immer wieder enttäuschend. Du hast Getafe angesprochen bei Real, hat ja nichts zustande gebracht. Ich glaube, einen Torschuss hatten die, ne? Ja. Jetzt am Wochenende Valencia auch wieder, fand ich enttäuschend, die ja eigentlich schon immer mal gut sind für etwas, vor allem gegen die Großen, ne? Gefühlt hast du das Gefühl, dass sich Valencia gegen die Top-Teams Barca und Real immer besonders motiviert und sie gegen die Kleinen nicht so Bock haben. Aber auch da kam hier wieder von Valencia viel, viel, viel zu wenig. Von daher ein bisschen, ja, öde will ich jetzt nicht sagen, aber Business as usual in der Liga aktuell. Ne?
Deswegen stimmen unsere Tipps auch mehr und mehr. Jetzt hat man, du hattest 2-0 gegen Alaves getippt, ich 2-1, am Ende dann 5-1, weil ja, mittlerweile auch Trincao plötzlich funktioniert es bei ihm und Messi, wow, er hat jetzt mit seine Fernschüsse 5 und 6 sind natürlich Topwert in La Liga, nur Parejo und Benzema können da ein bisschen mithalten, die stehen bei jeweils 3 Fernschusstreffern, also auch da bei Messi funktioniert wieder alles, da hätte man vielleicht fast vorher den Vertrag leaken müssen, sodass er darauf so wütend reagiert. Jetzt plötzlich Party da, so für Party da.
Stimmt, ja. Stimmt. Reaktion gezeigt auf tatsächlich. Ja, hat seinen Mojo einfach wieder gefunden. Am Anfang der Saison hat er ja auch unfassbar häufig geschossen, aber irgendwie nie das Tor getroffen. Also wirklich die Torhüter herausragend gehalten, aber auch oft hat er einfach daneben geschossen. Wirklich neben das Tor, wo du dir denkst, hä, das ist doch seine Position irgendwie 12 bis 18 Meter vor dem Tor und er schießt einfach daneben. Ja, das macht er jetzt nicht mehr. Also er hat da wirklich komplett seinen Groove gefunden, seine Schüsse, auch Freistöße hat er ja, glaube ich, 2 Stück zuletzt verwandelt. Auch da ist er wieder besser dran und der beide Schüsse waren herausragend gegen Alaves, vor allem der zweite war geil, ne? Diese Schusshaltung, du hast direkt gesehen, wie der Ball den Fuß verlässt, dass das ein klasse Schuss wird, dass dann der Torwart natürlich gar nicht reagiert, sieht dann noch cooler aus ein bisschen, aber du hast gemerkt, er hat einfach seinen Groove wieder und sein Selbstvertrauen vor allem und dann wird es schwer für jeden Gegner.
Dann wird es schwer auf jeden Fall. Mal sehen, wie schwer das auch für Paris wird. Dienstag da eben Topspiel in der Champions League. Bei Barca muss man, glaube ich, erstmal auch sagen, dass vorne geht wieder einiges zusammen. Die haben trotzdem auch einige Ausfälle, aber irgendwie findet Koeman da immer eine Elf, die auch miteinander harmoniert, wo es dann auch schnelle, direkte Spielzüge gibt. Also da geht einiges zusammen. Aber vorhin schon gesagt, Abwehrprobleme hier und da. Umtiti lässt sich austanzen. Longley genießt nicht das volle Vertrauen. Und von den letzten 20 Spielen von Barca gingen nur 7-0 aus. Also 13 Mal hat man da kassiert, mehr als ein Gegentor und mindestens ein Gegentor. Da denke ich, können wir gegen PSG ein kleines, vielleicht schon Torfest erwarten. Also ich würde mich da auf ein paar Tore einstellen. Mein Tipp wäre da sogar vielleicht irgendwie sowas Richtung 3-3.
Uiuiuiui, 3-3 gleich.
Ja, mal was Wildes, warum nicht?
Ja, Wahnsinn, warum denn nicht 4-2 oder so? Nee, du wünschst dir einfach wieder das Unentschieden, ich merke schon, ja? Ich gebe dir tatsächlich recht bei, man kann Tore erwarten. Die Frage ist natürlich, wie genau tritt PSG auf? Ob sie es ja unter Pochettino eher defensiv angehen und kontern wollen oder ob sie ihren Stiefel runterspielen, ob sie aggressiv draufgehen, das kann ich auch nicht einschätzen, weil ich PSG jetzt in der Liga nicht verfolgt habe unter ihrem neuen Coach. Ja. Von daher ist das für mich so ein bisschen eine Wundertüte, wie sie es angehen. Aber natürlich haben sie auch ohne Neymar, der übrigens ausfällt, ein bisschen
Hat sehr die Schwester viel, wieder Geburtstag.
Hat sich verletzt. Also auch, hat sie Anfang März, ich weiß nicht genau wann, 13. oder irgendwie sowas. Da hat sie Geburtstag, da ist er berüchtigt dafür, dass er gerne mal frei macht. Aber in dem Fall hat er sich ja wirklich verletzt in der Liga. Adduktorenverletzung, einen Monat fällt er aus, also sogar fürs Rückspiel mehr als fraglich, beziehungsweise braucht es fast schon eine Wunderheilung ein bisschen, um da rechtzeitig fit zu werden. Ausfallzeit ist mit 4 Wochen beziffert, das wäre dann genau, wann das Rückspiel ansteht. Also Rennen gegen die Zeit allein schon fürs Rückspiel, dass er im Hinspiel fehlt, ist mächtig Dusel für Barca oder eine Erleichterung, würde ich fast schon sagen. Denn die Abwehr ist wirklich schwach von Barca, vor allem suchen sie da nach wie vor ihre Formel. Du hast es angesprochen, Koeman ist mit Longley überhaupt nicht zufrieden, dem vertraut er kaum noch. Und wenn, dann setzt er eher nur sporadisch auf ihn. Umtiti hat ihm fast schon den Rang abgelaufen, aber der macht unfassbare Patzer gegen Granada. Ich glaube, zweimal gepatzt jetzt in Sevilla, zweimal sah auch wieder nicht gut aus. Wobei beim ersten Tor Koundé das wirklich stark macht, muss man auch sagen. Also es ist einfach ein starker Spieler, der dann einen guten Move gemacht hat, aber er sieht halt auch nicht glücklich aus. Und dann beim zweiten Tor, Abseitsfall, er war schon schlecht gegen den lahmen Rakitic. Und dann rutscht er auch noch aus. Sieht halt doppelt blöd aus, ne? Im Endeffekt, ist die Abwehr das große Problem, die Innenverteidigung. Dest fiel jetzt wochenlang aus wegen Muskelverletzung, hat also auch keinen Rhythmus. Mingesa ist da zuletzt sogar gesetzt, aber auch ein Rookie, ne? Gerade mal was, 20 Ligaspiele oder so überhaupt bei den Profis absolviert. Also dementsprechend, hast du da auch ein kleines Problem hinten. Und das könnte PSG in die Karten spielen. Die Frage ist natürlich, wie treten sie auf und in welcher Formation ohne Neymar? Das müssen wir aufwarten. Ich glaube, Di Maria fällt auch aus, oder? Hat der nicht auch Muskel?
Keine Ahnung.
Ich glaube schon. Ich glaube, der hat sich, also ich weiß nicht, ob er beim Spiel sicher ausfällt, aber er hat sich auf jeden Fall verletzt vor eineinhalb Wochen in La Liga, der Ligue 1. Von daher, ist die Frage, wie angriffsstark ist PSG?
Die sind eigentlich schon auch ganz okay, wieder gut in Form, hatten ja auch eine übersichtliche Hinrunde, ähnlich wie die anderen Favoriten in La Liga und Premier League auch, aber wer da jetzt ausfällt, wüsste ich nicht, aber ich kann mir eben vorstellen, dass sie extra motiviert sind nach eben dieser, ja, wann war das nochmal, 2015 oder so, wann habt ihr das Rückspiel gedreht oder generell auch jetzt verlorenes Finale, dass sie da einfach jetzt die große Chance wahrnehmen wollen, vielleicht auch die Liga mal nicht ganz die volle Aufmerksamkeit schenken. Lille ist ja noch Tabellenführer in der Ligue 1 und dass jetzt eben da ein bisschen All-In gegangen wird bei der Champions League, aber klar, wie Pochettino das angeht, ob dann defensiv und erstmal abwartend, mal schauen. Aber ja, ich könnte mir vorstellen eben, dass da ein paar Tore fallen.
Also ich sag mal so, auf ein Mbappé-Tor setzen sollte eine niedrige Quote haben, denn der wird, ich glaube, danach kannst du die Uhr stellen, der Barca-Abwehr entwischen. Die Frage ist, macht er Tore draus oder nicht? Aber ich glaube, das ist ja fast schon safe. Aber die Frage ist natürlich, setzt er ihn auf den Flügel ein oder und dann mit Icardi, ne, zwei Stürmer, oder setzt er nur Mbappé ein als echte Neun da vorne und lieber irgendeinen anderen Spieler ins auf die Seite? Am Wochenende haben beide beispielsweise gespielt. Ja, das ist natürlich ein bisschen die Frage, aber grundsätzlich Mbappé ist ein riesiger Gefahrenherd und ich glaube, der wird Barca mächtig Probleme machen. Die Frage ist natürlich, wie viele Probleme macht Barcas Angriff um Messi und Co. Der PSG-Hintermannschaft, denn du hast es gesagt, offensiv ist Barca aktuell wirklich gut drauf. Dembélé, jetzt wo er endlich mal schon fast schon längere Zeit fit ist, siehst du, was er der Mannschaft geben kann. Seine Sprints und Dribblings sind einfach enorm wichtig. Damit reißt er einfach schon Löcher für Messi, der aktuell in super Form ist. Auch Griezmann, obwohl er jetzt am Wochenende zwei Chancen vergeben hat, kommt ja trotzdem immer besser in Tritt und fühlt sich einfach wohler in diesem Dreigestirn da vorne drin. Also die können PSG schon auch mächtig Probleme machen. Von daher erwarte ich da auch Tore. Vielleicht so ein 3-1 finde ich nicht schlecht.
Okay, schauen wir mal. Dann kannst du im Rückspiel wieder den großen psychischen Rückschlag geben, wenn da wieder
PSG die
Remontade gelingt oder so.
Bitte nicht.
Gut, okay. Von einer Mannschaft, die wieder gut drauf ist, wie Barca, kommen wir zu einer Mannschaft, die richtig gut drauf ist und jetzt schon 9 Siege in Serie eingefahren hat. In diesen 9 Siegen hintereinander gab es nur ein Gegentor, heißt, in den letzten 7 Partien ist der FC Sevilla sogar ohne Gegentor, eben jetzt auch unter anderem gegen den FC Barcelona 2-0 in der Copa gewonnen. Jetzt am Wochenende gab es einen 1-0-Sieg gegen das Schlusslicht, die SD Huesca, und eben diese 7 Siege in Serie ohne Gegentor, das gab es noch nie beim FC Sevilla, also auch da Lopetegui schreibt weiter Geschichte mit seiner Mannschaft. Mittlerweile ist ja auch Bono in Topform, über 700 Minuten ohne Gegentor, hat jetzt gegen Huesca auch 2-3 Monster-Mega-Paraden rausgepackt. Einmal so ein Rafamir-Kopfball, dann gab es noch irgendwie so eine Schlussphase, eine Doppelchance in der Schlussphase. Also auch da Bono mittlerweile wieder voll da, hatte ja auch ein paar Wackler in der Hinrunde. Also bei Sevilla gibt es für mich aktuell keine Gründe, irgendwas anzuzweifeln, dass das nicht deutlich wird gegen Dortmund
sogar. Was deutlich sogar?
Ja. Sie sind
4-0 und 3-0, oder?
Manche Bats sind 3-0 tatsächlich. Sie sind natürlich immer mal wieder minimalistisch unterwegs in der Liga, jetzt auch gegen Huesca nur 1-0, weil sie aber auch ganz gut einfach mit ihren Kräften haushalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in so einem Hinspiel früh für klare Verhältnisse sorgen wollen, auch weil der BVB ja eher mitspielt, eher auch aufs Risiko setzt und geht und dann auch selbst mittlerweile, ja, egal wer im Tor steht, da gibt es Patzer und die Innenverteidigung sowieso wackelt auch. Also könnt mir vorstellen, so ein 3-0, dass Sevilla da auch mal ein richtiges Ausrufezeichen setzt oder mal wieder ein Ausrufezeichen nach jetzt dem 2-0 gegen Barca, dass das einfach fast schon ein ligaweiter Unterschied wird.
Uiuiui. Ja, halten wir fest, du bist on the record, ja, dass du hier den BVB stark unterschätzt. Bin gespannt. Sevilla hat am Wochenende natürlich Kräfte sparen können. Die haben mächtig rotiert. Koundé wurde beispielsweise geschont, Jordan wurde geschont, En-Nesyri hat nur, ich glaube, 20, 25 Minuten gespielt. Also da war allein die drei Schlüsselspieler durften sich schon ein bisschen ausruhen. Bitter ist natürlich der Ocampos-Ausfall, wir haben es in der letzten Episode thematisiert, der da mächtig einen auf den Knöchel bekommen hat. Der fehlt natürlich Sevilla brutal, muss man auch sagen. Jetzt Neuzugang Papu Gomez, da hast du schon gemerkt, dass dem ein bisschen der Rhythmus fehlt, dass der sich auch an die Mannschaft gewöhnen muss. Bei Atlanta hat er ja, glaube ich, zuletzt kaum gespielt, auch deswegen ist er geflüchtet. Und das, finde ich, siehst du dem schon noch an. Dementsprechend ja, ist das eine Lücke da auf links, sollte Papu Gomez beginnen. Da fehlt ihn Ocampos sehr. Ich glaube nicht an den hohen Sieg, einfach ja, weil Sevilla enorme Minimalisten sind, die auch ja Probleme einfach haben, den Sack immer wieder zuzumachen. Auch gegen Barca kam dann das 2-0 noch spät, aber viel nach vorne gemacht haben sie nicht. Ne? Hinten standen sie brutal sicher, klar. Aber nach vorne gab es ja trotzdem enorm wenig Entlastung in dieser kompletten zweiten Hälfte gegen den FC Barcelona. Ich erwarte also eher so ein ähnliches Spiel. Also mehr als 2-0 könnte ich mir nicht vorstellen für Sevilla, weil ich nicht glaube, dass sie wirklich, sollten sie führen, dass sie unbedingt noch aufs nächste und das nächste Tor gehen, sondern ich glaube, die spielen sehr, sehr zurückhaltend und wollen lieber hinten die Null halten und nehmen lieber quasi einen 1-0 mit, als da irgendwie Lücken aufzumachen. Also ich erwarte generell ein absolut enges Spiel. Sevilla habe ich auch als Favorit auf dem Zettel, das stimmt. Aber einfach, weil sie gefestigter sind und vor allem die Abwehr gefestigter ist, während die BVB-Abwehr ja brutal Probleme hat. Hm. Aber Haaland kann halt auch immer eins machen. Ne?
Also ja,
der kann dir immer mal richtigen Gegner. Das ist halt wirklich ein Brecher, der kann auch Koundé immer mal entwischen, weil er auch so stark und so kräftig ist und so viel Schnellkraft hat. Solche Stürmer siehst du ja komplett vergeblich in der Liga im Endeffekt. Von daher kommt da auch eine neue Herausforderung auf Diego Carlos und Koundé hinzu. Also ich sehe Sevilla vorne insgesamt, nicht nur in dem Spiel jetzt, sondern insgesamt in dem Achtelfinale, aber eine klare Sache, schwierig. Also mehr als 2-0 glaube ich nicht und im Rückspiel, ja, ist alles möglich.
Gut. Du hattest den Ocampos-Ausfall angesprochen. Ja, der tut natürlich weh. Trotzdem hat man jetzt zuletzt schon gesehen, no Ocampos, no problem. Papu Gomez hat gegen Getafe schickes Tor gemacht. Jetzt Munir El Haddadi auf einmal wieder zur Stelle gewesen, gegen Barca getroffen und jetzt gegen Huesca sogar per Kopf. Also da dieser breite Kader, das funktioniert schon ganz gut. Da hat Lopetegui, hält alle bei Laune. De Jong ist immer so eine kleine Wundertüte. Wenn der nicht bedient wird, dann klappt es eben nicht. Aber jetzt wird dann eben wieder Enesiri starten und trotzdem hat man dann noch Suso und so weiter vorne. Also das wird schon eine ordentliche, mehr als schlagkräftige Truppe da auf dem Platz stehen gegen Dortmund. Wie gesagt, jetzt 9 Siege in Serie, das schon mal eine absolute Ansage und deswegen auch weiter so gesehen ein kleines Vierer-Titelrennen in La Liga, also Sevilla jetzt mit 45 Punkten weiter nur ein Zähler weniger als Barcelona, sitzt da im Nacken und so gesehen 9 Punkte weniger als Atletico. Die sind mittlerweile wieder ganz gut drauf, aber Sevilla hat weiter eine überragende Saison. Letzte Saison war schon gut als Debütsaison unter Lopetegui, der da auch einfach eine neue Mannschaft vorgefunden hat, die direkt zu einer Einheit zusammengeschweißt hat. Das hat funktioniert damals noch mit Reguilón und Navas außen als Außenverteidiger. Jetzt sind mehr und mehr auch ein Alex Vidal außen mal im Einsatz. Also das egal, wer da spielt eigentlich, die Mannschaft funktioniert, ist gefestigt und deswegen Helme auf, liebe Dortmunder.
Ja, kurzer Hinweis noch, weil du Vidal erwähnt hast, der muss ja Navas vertreten. Ich weiß nicht, ob es für Navas und Acuña übrigens auch, also beide Außenverteidiger fallen aktuell aus, ob es für die beiden reicht bis zum BVB-Spiel. Ich glaube, das wird auch eher schlecht aussehen. Beide, glaube ich, Muskelverletzung. Die werden natürlich versuchen, da irgendwie eine Wunderheilung hinzubekommen, aber das ist ein brutaler Ausfall für Sevilla, die ja sehr, sehr gerne über die Flügel angreifen, vor allem über Dauerläufer Navas, der ist, obwohl er was, 33, 34 ist, ein unfassbarer Schlüsselspieler für den FC Sevilla und allein, dass der nicht dabei ist, ist auch ein bisschen Dusel für den BVB, die haben da einfach eine Waffe weniger, auf links Acuña macht auch sehr, sehr viel Dampf nach vorne. Jetzt haben sie gegen Huesca beispielsweise mit Karim Rekik aus der Bundesliga gespielt von Hertha und das ist ein Innenverteidiger, der da aushilft. Also dementsprechend hast du da eine komplett lahme linke Seite. Und ich denke, Escudero dürfte dann spielen, der ja das schon auch ganz gut macht. Also links ist nicht so schlimm, aber rechts nicht so prickelnd, wenn du da mit Vidal auftreten musst.
Schauen wir mal, wie es da ist. Das Spiel, glaube ich, am Mittwoch, genau, Barca vorher am Dienstag im Einsatz. Also da, liebe Tiki-Taka-Zuhörer, habt da was zu tun an den nächsten Tagen. Atletico ist diese Woche nicht im Einsatz, erst nächste, dafür aber ihr Gegner am Wochenende. Wer das war, hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Atletico hatte jetzt mal seinen seltenen Ausrutscher, 2-2 gegen Celta Vigo, aber gegen Granada waren sie direkt zurück, wieder in der Spur. Auch da das Spiel ein bisschen gewackelt, auch wieder defensiv hier und da mal Problemchen gehabt, aber am Ende eben auch das Spielglück, der Correa-Schuss wäre vielleicht sonst nicht reingegangen, hätte Jesus Vallejo den nicht so abgefälscht. Also 2-1 gewonnen, wieder auch ein Partidazo von Marcos Llorente, der jetzt mit 14 Torbeteiligungen der gefährlichste Mittelfeldspieler in La Liga ist, also bei Atletico geht wieder eigentlich alles zusammen. Da war es halt, glaube ich, nur eine absolute Ausnahme als Ausrutscher und wie gegen Alaves oder Eibar, auch jetzt gegen Granada, so ein Wackelspiel wieder souverän gewonnen, für sich entschieden und weiter 3 Punkte eingefahren. Also Atletico weiter auf Meisterschaftskurs, oder?
Ja, mit dem Meisterdusel. Ich kann es nur einfach wiederholen. Sie hatten ihn erneut, dieses 2:1. Dieser abgefälschte Schuss, der sonst wohin gegangen wäre, und dann tropft er genau da oben ins Tor. Das ist einfach der Meisterdusel, den Atletico da in dieser Szene wieder hatte. Ich hatte tatsächlich Hoffnungen, dass es 1:1 wieder ausgeht. Dementsprechend, ja, sehe ich sie nicht ganz so wie du, so komplett gefestigt und die lassen nichts anbrennen. Es brannte ja quasi an bis zu diesem Tor in der 74. Denn ja, es war auf unentschieden Kurs, das wäre der zweite kleine Patzer binnen 3 Tagen gewesen. Von daher fand ich schon, das war ja ein enorm wichtiges Spiel, enorm wichtiger Sieg natürlich für Atletico, aber eben mit einer gehörigen Portion Dusel aufgrund dieses Correa-Tores. Dementsprechend, ja, ich hatte Hoffnung, dass sie ausrutschen, aber sie hatten ein bisschen Glück.
Ja, ein bisschen Glück gehört ja dazu, aber speziell dazu. Das Gegentor, du hast es angesprochen, das war ja so nach einer Ecke, da hatte eigentlich Atletico so 3-4 Möglichkeiten, den Ball einfach zu klären, wegzuschlagen, irgendwie haben sie die Kugel nicht wegbekommen und dann war es Yankel Herrera, war dann in der 66. zur Stelle, nur wenige Minuten nach Marcos Llorentes Führungstor, also ja, da war man mal wieder einem Patzer nah, wie auch gegen Eibar und Alaves, wie gesagt, aber Atletico hat halt doch irgendwie immer noch einen parat, hat den Glauben auch an sich, Simeone kann dann auch immer noch ganz gut wechseln. Jetzt in dem Spiel war das nicht der Fall, aber trotzdem ist da irgendwie der Kader so reif. Es waren ohnehin auch nur 6 Spieler auf der Bank, also das trotz einiger Ausfälle, Corona und ich glaube Vitolo am Spieltag selbst noch mit Magen-Darm ausgefallen und so weiter, funktioniert das irgendwie immer noch und deswegen bin ich gespannt, wie das nächste Woche dann gegen Chelsea ausgeht. Ich glaube, Atletico hat ein bisschen mehr noch den Fokus auf La Liga, auch in der Copa früh gesagt, ach, braucht man nicht, und sich dann, wer war es, von Cordoba oder so, da ausscheiden lassen.
Cornea
war es, genau. Ja. Also, da mal schauen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um den FC Granada. War ja letzte Saison unser Überraschungsteam der Saison. Auch in dieser Saison wieder früh, oder was heißt, um das zu erklären, als Aufsteiger zum ersten Mal direkt in die Europa League oder in die Europa League Playoffs eingefahren. Das war sensationell. Da haben sie auch in dieser Saison, mischen eigentlich immer noch mit, sind jetzt 8er mit 30 Punkten, aber ja, von den letzten 7 Spieltagen haben sie nicht einen gewonnen, sie sind so gesehen 2021 noch ohne Ligasieg. Jetzt gab es gegen Atletico mal wieder eine Niederlage, nachdem auch immer mal ein paar Unentschieden eingefahren werden. Sie sind mit 38 Gegentoren die Schießbude der Liga, gemeinsam mit Betis. Ja, und jetzt kommt Neapel.
Wird schwierig.
Wird schwierig, ja.
ich glaube, das Problem ist natürlich, dass sie auch nicht mit den englischen Wochen zurechtkommen können. Und durch die Copa hatten sie natürlich da ein paar englische Wochen jetzt sehr früh im neuen Jahr. Ne, gegen Barca dieses verrückte 3:5, wir erinnern uns alle. Das war ein unfassbares Spiel. Du hast da schon auch gesehen, die können komplett dagegenhalten, aber ja, so ein Spiel unter der Woche, 120 Minuten, dieser enge Kader, dieser recht unerfahrene Kader, kann das so vielleicht auch nicht unbedingt abfangen. Auch gegen Atletico haben sie ja jetzt wieder sehr, sehr gut dagegen gehalten. Also Sorgen mache ich mir da nicht. Ich gebe dir natürlich recht, gegen Napoli muss man eigentlich mit dem Ausscheiden rechnen. Alles andere wäre, glaube ich, schon eine kleine Sensation. Aber sie sind ja trotzdem wieder auf Kurs, erneut über die Hintertür in die Europa League einzuziehen. Ach, da sind sie aktuell 3 Punkte hinter dem 7. Und der 7. hätte ja wieder, wie letztes Jahr, die Quali da zur Folge. Dementsprechend sollten sie in der Europa League ausscheiden, womit ich rechne, dann haben sie absolut wieder Chancen in der Liga, sich zu festigen. Wenn sie dann eben nur noch alle 7 Tage spielen müssen, und dann traue ich ihnen absolut zu, wieder 7. zu werden. Wobei ich eher natürlich Betis da vorne sehe, weil sie einfach eine bessere Mannschaft sind oder einen besseren Kader haben. Aber ja, Nach wie vor Granada trotzdem stark unterwegs. Die Gegentore sind ein Problem, dass sie da das nicht gefestigt bekommen. Wundert mich auch, ehrlich gesagt, kann ich mir auch nicht so wirklich erklären. Also jetzt nicht dafür bekannt sind, den stürmischsten Fußball zu spielen. Eigentlich gehen sie es ja auch gern lieber etwas vorsichtiger an und kontern dann. Also das müssen sie in den Griff bekommen, aber ich mache mir da keine Sorgen.
Ja. Neapel jetzt auch mehr oder weniger in Form von den letzten 4 Partien nur eine gewonnen, unter anderem jetzt am Wochenende eben Juventus mit 1-0 bezwungen. Hatten jetzt auch lange Doppelbelastungen im Coppa-Halbfinale gegen Atalanta rausgeflogen. Also für sie vielleicht auch so die letzte Chance, da in der offenen Titel da in der Europa League jetzt noch was zu reißen, richtig. Wird spannend auf jeden Fall, da am Donnerstag in der nächsten Woche sind dann ja direkt schon wieder in der Europa League die Rückspiele. Also da haben wir dann bald schon die Entscheidung, wie es da weitergeht.
Überhaupt in der Europa League schwere Gegner, ne, für die Spanier.
Ja, Real Sociedad bekommt es jetzt mal eben mit dem zweiten der Premier League zu tun. Auch Manchester United ist auch ein hartes Los.
Absolut.
Da können sich vielleicht die Basken auch schon früh verabschieden. Bei Real Sociedad immerhin ist jetzt David Silva mehr und mehr zurück. Jetzt hieß es zwar bei Mikel Oyarzabal, er wäre wieder verletzt, würde ausfallen, aber dann hat er doch irgendwie gegen Getafe von Beginn an gespielt. Hat einen Morales versucht, sprich so eine Flanke mit Direktabnahme versucht im Tor unterzubringen. Ging nur an die Latte und dann als Abstauber war Alex Isak zur Stelle. Und das war es eigentlich schon von der Partie. Also ja. Ich glaube, die Zone-Highlights gingen nur 2 Minuten. 7 Schüsse insgesamt in der Partie und ich glaube, in den Highlights war mehr der Trainer zu sehen von Getafe.
Absolut. Also sportlich mal wieder Spieler in Getafe, die kann man sich eigentlich knicken. Also die braucht man nicht schauen, da passiert einfach nichts. Ab und zu fällt irgendwo ein Tor runter, meist bei den Gegnern mittlerweile. Getafe kriegt es ja überhaupt nicht mehr hin, Tore zu schießen. Nee. Und das war's mal. Also unfassbar ereignislos, diese Spiele mit Getafe-Beteiligung, vor allem wenn sie in Getafe stattfinden. Ja, Real Sociedad hat das Nötigste gemacht, um 1-0 zu gewinnen, weil einfach die anderen noch weniger drauf haben. Das ist so das Fazit, ne?
Das ist das Fazit. Getafe hat schon gegen Real Madrid sehr enttäuscht, da eigentlich kaum Gefahr ausgestrahlt, sich fast schon ergeben, gar nicht mehr so diese maximale Aggressivität, die sie sonst haben. Und jetzt auch gegen Real Sociedad war das nichts. 4-3, das Schussverhältnis aus Getafe-Sicht, aber auch da kaum Gefahr dabei gewesen. Für Isak immerhin, der hat jetzt aus den letzten 4 Spieltagen 5 Tore erzielt, also ist da auch super in Form, deswegen kann man sich da Hoffnung machen, ein bisschen noch gegen Manchester United. Haben auch so gesehen ihre Schwächephase aus dem Dezember, da waren es immer 9 Spiele ohne Sieg, jetzt überwunden. Also es läuft mittlerweile wieder ganz gut, aber auch da Doppelbelastungen, die gehen auch mehr und mehr auf dem Zahnfleisch. Jetzt auch nicht mehr so den ganz großen Kader. Carlos Fernandes, der Winterneuzugang, noch nicht so richtig da oder eingeschlagen, wird auch nur spät eingewechselt. War auch jetzt am Wochenende der Fall, da stand er dann, glaube ich, in der 90. Minute zur Einwechslung bereit und dann gab es eine rote Karte. Aber kannst du erklären, was da noch passiert ist mit dem Bordalas?
Ja, erstens ist er erneut vom Platz geflogen. Er wurde doch schon gegen, wen war es?
Sevilla.
Mit Lopetegui, das hat. Genau, gegen Sevilla vor einer Woche vom Platz geflogen, war dann gegen Real Madrid gesperrt, logischerweise, kam jetzt wieder zurück gegen Real Sociedad und flog wieder vom Platz. In der 90. hat sich dann Scharmützel mit Carlos Fernandes geliefert. Im Spielbericht des Schiedsrichters stand die Begründung, weil er aufs Spielfeld getreten ist. Und sich da eben ein Scharmützel mit einem Spieler, also ein Wortgefecht oder eine Auseinandersetzung mit einem gegnerischen Spieler geliefert hat. Das war der Grund für die rote Karte. Im Endeffekt hat er irgendwie ja den Ball stoppen wollen. Das hat irgendwie einen Real Sociedad-Spieler gestört. Ich weiß nicht, ob es Fernandes war. Ich glaube, ein anderer. Barrenechea, glaube ich, war es. Ja, und dann kam Fernandes. Dann gab es hier irgendwie ein schönes Puta Madre aus dem Munde von Bordalas. Zumindest habe ich das an seinen Lippen abgelesen. Und dann Fernandes irgendwie so den Finger ins Gesicht gehalten oder so von wegen, lass das, sag sowas nicht. Und dann hat Bordalas seine Hand so ein bisschen weggeschlagen. Und dafür gab es dann Rot. Fast schon ein bisschen hart vom Schiedsrichter, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Aber ja, aufs Spielfeld treten. Auseinandersetzung mit dem Spieler, sogar ein bisschen handgreiflich, weil er ihm ja die Hand so ein bisschen weggeschlagen hat. Ja, sollte man vielleicht als Trainer dann einfach nicht machen. Erst recht nicht, wenn man vor einer Woche vom Platz geflogen ist. Ne? Ja. Dementsprechend Wiederholungstäter. Ich bin gespannt, wie lange sie ihn jetzt sperren. Ja. Denn ja, das könnte ja im Wiederholungsfall jetzt ein bisschen mehr geben. Und es zeigt übrigens auch sehr gut, wie die Nerven sehr blank liegen in Getafe. Es gab sogar Berichte unter der Woche, dass es da gar nicht zwischen Trainer und wer war das, Präsident, dass es da gar nicht mehr rund läuft, weil einfach es bei der Mannschaft nicht rund läuft und dass es da vielleicht sogar mögliche Trennungsgerüchte gab es da in den Medien so ein bisschen. Also entweder schmeißt er hin oder er wird hingeschmissen, also rausgeworfen. Weiß ich nicht, ob da was dran ist, muss man jetzt ein bisschen abwarten, aber man an diesen doppelten roten Karten sieht man einfach, die Nerven liegen bei Bordalas auch blank, denn es läuft ja überhaupt nicht bei seiner Mannschaft.
Es sind auch nur noch 3 Punkte zum Abstieg und mit nur 17 erzielten Toren ist Getafe die schwächste Offensive und das, obwohl man ja auch im Winter ein bisschen nachgelegt hat, Alenia, Kubo kam und trotzdem, da gab es dann, ist die Flamme kurz nochmal aufgeleuchtet, aber dann seitdem eben auch nicht mehr viel passiert. Du hattest ja schon gegen Real auch ein 2-0 getippt, ich war mir da nicht so ganz sicher, aber Getafe, da kommt aktuell zu wenig. Bordalas hat sie von der zweiten Liga in die erste geführt, in die Europa League, also eine ganz große Erfolgsgeschichte, aber vielleicht geht da auch langsam ein Kapitel zu Ende. Das zeigt dann so eine zweite rote Karte
kurzer Zeit. Er kriegt sie auf jeden Fall nicht mehr hin. Sie haben keine Doppelbelastung, ich habe es schon öfter angesprochen, deswegen hätte ich eigentlich schon wieder erwartet, dass sie wieder so giftig und bissig sind und die Liga ja zumindest ein bisschen aufmischen, während die anderen im Dreitagesrhythmus spielen, dass sie eben da die mit ihrer Lauf- und Kampfstärke da die Gegner entnerven, wie sie es letztes Jahr bis zum Ende der Saison herausragend gemacht haben, also vor der Unterbrechung, ne, vor der Corona-Unterbrechung waren sie ja wirklich das nervigste Team La Ligas. Niemand spielt gegen die gern. Das haben sie komplett verloren mittlerweile. Also diese Nervigkeit, Bissigkeit, die ist sowieso schon nicht mehr da, diese Abwehrstärke. Und vorne bekommen sie wie immer überhaupt nichts mehr zustande, beziehungsweise sogar noch weniger. Obwohl sie ja lauter Offensivspieler gekauft haben. Vor der Saison schon und im Winter Kubo Alenia, Enes Ünal, wen haben sie da noch? Cucho Hernandez. Noch irgendeinen vergesse ich gerade. Also da haben sie eigentlich, ja, sie haben gemerkt, wir brauchen vorne ein bisschen was, haben eingekauft, aber sie bekommen die PS überhaupt nicht mehr auf die Straße. So wirklich, als ob Bordalas die Mannschaft nicht mehr erreichen würde. Also es sieht wirklich nicht gut aus für Getafe. Ja.
Mal sehen, wie das für Real Sociedad auch weitergeht. Die sind am Donnerstag eben vorab um 19 Uhr dann gegen Manchester United im Einsatz. Haben, wie gesagt, ihre kleine Schwächephase mittlerweile hinter sich, aber auch sie immer mal wieder Problemchen mit der Doppelbelastung, wo es dann nicht unbedingt einen Sieg gibt. Das hat jetzt gegen ein schwaches Getafe gereicht, aber gegen Manchester, schauen wir mal. Donnerstag dann eben 19 Uhr erst Real Sociedad, um 21 Uhr dann Granada gegen Neapel und auch Salzburg gegen Villarreal. Und bei Villarreal war es jetzt mal wieder soweit, da war eine Niederlage fällig. Und wobei es in der Partie dann auch den Aufreger des Spieltags gab.
Ja.
Und auch noch die andere rote, merke ich gerade nochmal. Ich glaube, Emery hatte da ja auch in der Nachspielzeit.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Echt?
Ja, doch, irgendwas war da auch, hat er auch nochmal gemeckert, glaube ich. Dann auch rot für ihn gesehen.
Das ist mir entglitten, aber ja, erst dritte Niederlage übrigens für Villarreal. Also die Remis-Könige, die haben auch erst 8 Siege in 23 Spielen, das klingt ja gar nicht so prickelnd, ja, weil sie ständig unentschieden spielen. Und um ein Haar wäre es wieder unentschieden ausgegangen, weil ihnen ein skandalöser Elfmeter für mich zugesprochen wurde beim Stand von 0-2. Also dieser Elfmeter machte das Spiel erst wieder spannend, denn Betis hatte ja sehr viel im Griff, 2-0 vorne und dann, schenkst du Villarreal da wirklich einen Elfmeter? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mal wieder das Thema Handspiel, mal wieder das Thema VAR. Ja, wann greifen sie ein, wann nicht? Und vor allem, was ist Hand und was nicht in Spanien? Eigentlich dachte ich, wir hätten das mittlerweile geklärt. Und eigentlich dachte ich, kein Mensch mehr in Spanien und erst recht kein Schiedsrichter und kein Offizieller mehr denkt, dass so eine Aktion Handspiel ist oder ahndungswürdiges Handspiel. Ja, ich habe mich getäuscht. Denn dieser Elfmeter ist für mich tatsächlich der schlimmste Handelfmeter, an den ich mich erinnern kann, seitdem der VAR existiert. So weit will ich sogar hinausgehen.
Ja, okay, also der war schon hart ridiculous, um mal die Szene zu beschreiben. Lange Flanke auf Paco Alcácer, der geht zum Kopfball hoch, drückt den Kopfball aber nicht aufs Tor, sondern war eh so 15 Metern vom Tor entfernt, sondern will ihn querlegen, den Ball. Es sah aber auch so ein bisschen aus, als hätte er das schon so seinen Gegenspieler, der neben ihm war, so ein bisschen anvisiert. Sprich, Emerson sprintet so an Paco Alcácer vorbei, geht nicht zum Kopfball hoch, sondern will einfach nur ihn vielleicht stellen oder einfach hinterherkommen. Ist so voll in der Bewegung. Paco Alcácer aus kurzer Distanz dann eben drückt den Ball so durch Emersons Laufarm, sage ich mal, unterm Oberarm und zwischen Oberschenkel durch. Also Emerson war in der Bewegung und ich kann nichts sagen, wo da der Ball irgendwie den Arm, ob den Ellenbogen oder den Oberarm, was auch immer, berührt hat. Der Ball ging auch durch, flog Bahn wurde gar nichts verändert. Eigentlich war die Chance noch, oder die Szene war noch nicht tot. Es hätte noch weitergehen können. Paco Alcácer sofort reklamiert. Ich glaube, alle haben sich gewundert, so, was hat er denn jetzt auf einmal? Ja. Dann hat es lange gedauert. Schiedsrichter geht raus, schaut sich's an und entscheidet dann tatsächlich nochmal
auf Strafraum. Das Verrückte ist, er hat sich sogar angesehen. Das ist ja das Allerverrückteste, dass du dir das anschaust und danach immer noch glaubst, dass es Elfmeter ist. Es ist ja für mich doppelt lächerlich. Nicht nur, weil es, also selbst wenn er ihm den Arm komplett anköpfen würde, wirklich voll Karacho gegen den Arm der Ball gehen würde, was ja nicht der Fall war, aber selbst wenn das der Fall war, wäre das für mich kein Elfmeter, weil er wirklich aus 30 Zentimeter angeköpft wird, der Emerson, ohne dass er überhaupt sieht, was los ist oder wo der Ball ist. So, das ist das Erste. Also die Distanz war da und die Unabsichtlichkeit spielt eine Rolle. War beides nicht, also keine Absicht, aber für mich wird der Arm ja noch nicht mal berührt. Das ist ja das. Also, ich habe es mir 10-mal angesehen. Für mich wird ihm der Ball an den Brustkorb geköpft oder touchiert, besser nicht mal an den Brustkorb, sondern er touchiert seinen Brustkorb für mich. Also, ich sehe da nicht mal ein Handspiel. Kann kein Handspiel erkennen. Und selbst wenn es eins wäre, nochmal, aus 30 Zentimeter angeköpft, während du gar nicht weißt, du willst ja nur da entlanglaufen. Der Arm ist ja auch nicht abgespreizt, also der hält ihn ja auch nicht über Kopf oder so. Dementsprechend, selbst wenn der Arm, wie gesagt, angeköpft wäre, wäre es kein Handspiel. Aber ich sehe ja nicht mal, dass der Arm berührt wird vom Ball. Für mich geht der Ball an die Brust. Und da touchiert die Brust und that's it.
Der Ball wurde in etwa so stark touchiert, wie war das beim BVB gegen Paderborn, wo es da irgendwie noch diese strittige Szene am Ende gab.
Ah ja, genau, dieses Abseits, ne? Ja,
kein Ballkontakt gab.
Ja, tatsächlich guter Vergleich, ja. Diese vermeintliche Ballberührung bei diesem Abseits von, oder ja, Haaland-Tor, wo er nicht im Abseits war, weil vermeintlich der Ball touchiert wurde von dem Paderborn. Das kann man wirklich genauso gut vergleichen. Da musst du mit der Lupe suchen und selbst wenn du die Lupe drauflegst, kannst du es nicht wirklich erkennen, dass der Ball überhaupt den Arm berührt. Und dann pfeifst du trotzdem Elfmeter, auch wenn keine Absicht gegeben ist. Er wird angekopft von einem Gegner, er weiß nicht, wo der Ball ist, er läuft, der Arm ist in einer natürlichen Handhaltung oder Armhaltung. Ist nicht abgespreizt, es gibt wirklich keinen von den, keine Ahnung, 8 Kriterien, wird keines erfüllt, dass du da auf Handspiel entscheidest. Und der Schiedsrichter hat sich das ja sogar angeschaut auf dem Bildschirm und pfeift trotzdem Elfer. Also für mich der schlechteste, schlimmste Elfmeterpfiff, mindestens in der Saison. Und zwar nicht nur in La Liga, sondern wirklich in allen Ligen und in allen Spielen, die ich geschaut habe bisher. Also skandalöser Elfmeter. Gott sei Dank hat Betis dieses Spiel noch 2-1 gewonnen. Muss ich echt sagen.
Hat das gereicht. Fekir ja ein schickes Tor gemacht und auch dann mal wieder schicke Canales-Flanke auf Emersons Kopf, also der noch das 2-0 erzielt, dann den Elfmeter mehr oder weniger verschuldet. Es ging dann noch gut aus und da muss man sagen, jetzt Betis unter neuem Trainer Pellegrini, das funktioniert mittlerweile auch. Jetzt Fekir hat jetzt endlich mal sein zweites Saisontor gemacht, also das sieht jetzt auch mehr und mehr nach Europa League aus. Sind jetzt auch nur noch 3 Punkte auf Villarreal, also war das direkte Duell quasi. Und so gesehen.
Mächtiger Big Point für Sevilla, die jetzt wieder mächtig Hoffnung haben. Also 7. Platz ist ja eigentlich das Mindestziel, die Hintertür, aber natürlich willst du dir diesen Gang über die osteuropäischen Dörfer, will ich jetzt mal ein bisschen despektierlich sagen, willst du dir noch ein bisschen sparen, ne? Da nicht die Quali-Runden spielen zu müssen. Und das sieht aktuell nicht schlecht aus für Betis. Das ist ein Big Point gewonnen, vor allem das direkte Duell. Ja, darf man ja auch nicht vergessen, wie wichtig das ist, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie das Hinspiel ausging. Müsste ich jetzt fast googeln, aber muss ich jetzt nachgucken, das interessiert mich jetzt. Wie haben denn die beiden gegeneinander gespielt?
War auch 1-1
im Hinspiel.
Mitte Dezember.
Ja, 1-1. Genau, dementsprechend Betis jetzt den direkten Vergleich gewonnen, sprich bei Punktgleichheit am Ende der Saison hätte Betis die Nase vorn. Also enorm wichtiger Sieg.
Ja. Gut, jetzt eben Donnerstag, Villarreal in Salzburg. Was tippt man da? Auch ein schönes 1-1.
Ja, wollte ich gerade sagen, die unentschieden Könige könnten wieder zuschlagen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel für Villarreal. Also ich würde da nicht unbedingt einen Favoritensieg erwarten. Und ich glaube, gegen Salzburg in der Euroleague, ist es immer sehr, sehr schwierig, weil die auch sehr bissig, sehr unangenehm sind, sehr laufstark, haben ja auch Atletico unfassbar geärgert, ne? Im Wander Metropolitano nur 2-3 verloren im, wann war es, November oder so, in der Champions League Gruppenphase. Also da haben die schon gezeigt, die können dir das Leben schon mächtig schwer machen. Ja.
Gut, wir haben soweit die 5 Europapokalteilnehmer von dieser Woche abgehandelt. Was fehlt noch? Wir haben noch den Trainerwechsel in der Liga und die Karnevalstruppe, die sich verkleidet hat als La Liga-Mannschaft am Wochenende. Gibt's gleich nach dem Break. So, Alex, viele sind ja nicht mehr über. Welche Mannschaft hat sich denn als La Liga-Verein, als La Liga-Club am Wochenende verkleidet und so getan, als hätten sie irgendwie was in La Liga zu suchen?
Ich bin überfordert.
Ja, der FC Valencia, das war doch nicht mal eine zweitligawürdige Vorstellung von der Chaos-Truppe. Also einfacher kann man es Real Madrid fast nicht machen, wie bei dem 2-0-Sieg.
Ja. Ich lasse es mal so stehen. Ja, ich habe nicht verstanden, liebe Hörer, ihr merkt das ja, es ist ja alles schön live und ich werde nicht gebrieft. Und manchmal bin ich absolut überfordert mit dem, was Nils von mir will. Das gehört auch dazu, zu diesem Podcast. Aber ich gebe dir recht, wenn wir jetzt ein bisschen sportlich seriös werden wollen, Valencia, was Valencia da gemacht hat, ich habe es ja auch getweetet. Ja, viel weniger Lust und Gier und Seriosität kannst du eigentlich nicht an den Tag legen gegen Real Madrid zumindest. Also mir war das wirklich von hinten bis vorne zu wenig. Ich kann es mir auch nicht so wirklich erklären, warum die da vor allem in der ersten Halbzeit so lasch gespielt haben. Man kennt es ja von Valencia immer wieder. Wie gesagt, vor allem gegen kleinere Truppen haben sie da immer wieder solche Leistungen drin, auch in der Copa. In Elche beispielsweise haben sie, glaube ich, eine fürchterliche, ähnliche erste Hälfte gespielt. Aber gegen Real haben sie ja normalerweise schon ein bisschen mehr Motivation, vor allem mit Blick auf das 4-1 im Hinspiel. Auch gegen Barca im Camp Nou haben sie, fand ich, richtig, richtig stark gespielt, für ihre Verhältnisse zumindest.
1-1, ne?
2-2 ging es aus, aber waren ja sogar hinten und haben, glaube ich, haben dann eine Reaktion gezeigt. Also da fand ich sie stark. Gegen die großen Mannschaften können sie sich eigentlich schon mal ein bisschen motivieren oder zumindest besser Fußball spielen. Das hätte mir ja schon gereicht. Aber auch in der Abwehr, ne, wie körperlos sie waren. Geleitschutz Benzema beim 1-0, ne, dieser Distanzschuss, wurde ja überhaupt nicht, das hat die ja gar nicht interessiert, Valencia, Benzema, der wird das schon nicht können, lass mir mal schießen, was soll da schon passieren? Junge,
den kennt.
Ja, also wirklich unterirdisch schwach, auch beim zweiten Tor, Geleitschutz immer.
Vasquez und Kroos haben ewig Zeit, ewig Platz.
Ja, kein Druck auf den Ball, auf den Gegner, du greifst ihn gar nicht an, du stehst da und lässt ihn einfach flanken oder schießen oder eine Hereingabe machen. Ja, Valencia, wie man sie leider immer wieder kennt. Ne?
Gegen Getafe kann man ja von ausgehen, dass es nicht den ganz großen Chancenwucher gibt, wie du ja auch gesagt hast, dass man von Getafe nicht viel Offensivpower erwarten kann. Aber Valencia, meine Güte, die haben einfach offensiv nichts wirklich zustande gebracht. Es gab diesen einen Fernschuss von Maxi Gomez, den hat auch Courtois ganz gut pariert. Aber das war es dann eigentlich. Sie hatten schon immer defensiv ihre Wackler. Jetzt hat mal Guillamon gefehlt. Auch Javi Gracia musste gesperrt zusehen. Aber trotzdem hatte eigentlich noch eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die auch ein paar Punkte schon gesammelt hat in dieser Saison. Trotzdem ist für mich da keine Mannschaft, keine Einheit erkennbar, sondern das ist für mich nur so ein zusammengewürfelter Haufen, die irgendwie versuchen, miteinander ein bisschen Fußball zu spielen, aber diesmal haben sie eben keine 3 Elfmeter und ein Eigentor bekommen, wie im Hinspiel gegen Real.
Ja, dafür musst du auch mal angreifen, ne? Damit du überhaupt einen Elfmeter bekommst, musst du erstmal im Strafraum des Gegners sein. Da hapert es ja schon ein bisschen. Also vor allem die Abwehr nach vorne, okay, Real, auch wenn sie Probleme haben und Ramos fehlt etc., musst du sie ja trotzdem erstmal ein bisschen ärgern und trotzdem sind sie ja hinten immer sehr solide Real. Also, dass es nicht leicht ist im Di Stefano, ist ja klar. Dass du nicht so viele Torschancen haben wirst, ist ja trotzdem klar. Aber dass du im Endeffekt nach vorne nichts machst und auch hinten komplett körperlos und lustlos agierst, Armutszeugnis für mich.
Real Madrid zumindest jetzt auch wieder zurück in Form. Endlich der dritte Sieg in Serie. Das sieht dann jetzt doch wieder ganz gut aus. Trotz der vielen Ausfälle, jetzt haben 7 gefehlt am Wochenende. Carvajal kam zurück, direkt wieder verletzt. Droht jetzt der 8. Ausfall zu sein. Trotzdem gibt es noch ein bisschen Hoffnung, dass zumindest gegen Atalanta am 24. Februar vielleicht ein Valverde zurück ist. Mal gucken, was aus Militao und Odriozola wird. Da weiß man nichts Genaues. Hazard läuft mittlerweile wieder auf dem Rasen, noch ohne Ball. Also es ist ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber irgendwie verletzt sich ja auch jedes Spiel einer, gegen Getafe Marcelo, jetzt gegen Valencia Carvajal, also Zidane ist da auch zu Recht ein bisschen geladen, angespannt, kann sich das Ganze nicht erklären.
Soll sich mal entladen, wenn er mit seinen Ärzten spricht, habe ich das Gefühl. Also es ist ja wirklich auffällig, vor allem wie häufig es Muskelverletzungen bei Real Madrid mittlerweile gibt. Natürlich hast du die Doppelbelastung, aber man sollte trotzdem nicht vergessen, sie sind in der Copa sehr, sehr früh ausgeschieden, dementsprechend hatten sie ja drei Wochen oder was es war, keine englische Woche, mit einer Ausnahme, ne, dem Nachholspiel.
Ja.
Also, ja, die Belastung ist nicht so groß wie beispielsweise bei Barca. Hm. Und dementsprechend, ja, häufen sich die Muskelverletzungen bei Real Madrid und so wirklich eine Erklärung habe ich dafür nicht, du logischerweise auch nicht und wahrscheinlich nicht mal Zidane, aber er sollte mal ja ein bisschen bei seinen Physios nachfragen, was da los ist. Also da liegt auch schon was im Argen irgendwo, oder?
Auch das Thema Rotation, die Stammspieler sind übermüdet und haben dann ein hohes Verletzungsrisiko und dann die Ersatzspieler, die lange nicht gespielt haben, auch vielleicht, weil sie von der Verletzung jetzt Carvajal zurückkommen, müssen quasi einen Kaltstart machen und da ist dann auch das Risiko hoch. Also hat viele Gründe, es ist ein ganz komplexes Thema, psychisches bei Hazard, bestimmt auch irgendwie Trainingsmethoden oder Regeneration, aber eben auch ein bisschen Rotation. Mal schauen. Real Madrid wird man nochmal ausführlicher in der nächsten Folge behandeln, dann auch im Hinblick auf Atalanta. Das habe ich auch schon ein bisschen in der dritten Halbzeit gemacht, also auf dem Real Total YouTube-Kanal könnt ihr nochmal ein bisschen so meine Prognose auch mit ein paar Atalanta-Details euch ansehen und anhören, auch mit meinem Tipp. Wir haben jetzt in La Liga noch eine Sache offen, denn es gab den fünften Trainerwechsel der Saison, war eigentlich auch mehr oder weniger überfällig und dann auch jetzt fast schon zu spät.
Findest du? Gesagt, 21. Spieltag. Ja, also oder 21 Spiele hat, so rum. 23. Spieltag war es, aber 21 Spiele hat Elche erst.
Ich sag mal, bei der SD Huesca sehe ich noch ein bisschen mehr Leben, noch ein bisschen einfach mehr Fußball und Action. Und Rafa Mir hatte jetzt wieder Pech gegen Sevilla und so weiter. Auch gegen Real gab es da so noch eine Chance. Aber beim FC Elche ist für mich ein hoffnungsloser Fall. Und klar, jetzt Trainereffekt und es gibt einen Rückkehrer, der schon mal da war. Da kann was Neues entstehen, aber Elche ist mir einfach, ist für mich eine Mannschaft, wo man nichts wirklich zu sagen kann. Weder Positives noch auch irgendwie Negatives. Die sind einfach nur 11 Spieler.
Hart. Finde ich hart. Also erstmal müssen wir erklären, wer der Rückkehrer ist. Fran Escriba kehrt zurück zum FC Elche. Hat die schon trainiert von, was war es?
12 bis 15.
2012 bis 15 hat sie zum Aufstieg geführt. Also wurde, glaube ich, Sekundameister. Und ist dann 2 Jahre in Folge, hat er den Klassenerhalt mit ihm geschafft. Mit dem Aufsteiger also schon herausragend in seinen 3 Saisons da und ist dann zurückgetreten, weil der Verein wegen finanzieller Probleme zwangsabsteigen musste und ist deswegen dann logischerweise zurückgetreten. Also seine Erfolgsstory in Elche ist sehr, sehr stark und dementsprechend ja der Hoffnungsträger jetzt natürlich, weil er der Erfolgscoach war. Seine letzten Stationen waren jetzt nicht so prickelnd. Bei Celta keinen guten Job gemacht, fand ich auch bei Villarreal. Ja, war es okay, aber auch so ein bisschen ja, Dienst nach Vorschrift mäßig. Also nicht überperformt, jetzt auch nicht underperformt mega, aber also für Elche ein guter Coach, glaube ich. Und ich traue es denen tatsächlich auch zu, dass sie die Liga mit ihm halten. Auch weil die, also nicht weil sie jetzt so viel Potenzial haben, da bin ich eher bei dir, sondern weil die Gegner so schwach sind. Also Alaves, Eibar, Valladolid, Cardis, die kannst du schon catchen, ne? Getafe sogar, so schwach wie die aktuell sind.
Kannst du schon catchen. Ja, ich könnte nicht mal einen wirklich in dem Kader herausheben, wo ich sage, ja, da steckt was drin. Und wie gesagt, bei Huesca könnte ich jetzt mehr erzählen, aber bei Elche hat mich eigentlich schon gestört, in Anführungszeichen, wer bin ich, dass mich das stört? Ich bin ja auch nur irgendein Dude. Aber dass die hatten ja schon die Playoffs von der zweiten in die erste Liga als Tabellensechster der Segunda Division. Das war schon, hatte schon so ein Geschmäckle, gab es ja lange nicht mehr, dass ein Sechster der Segunda dann durch die Playoffs sich durchkämpft. Haben sie geschafft, alles wunderbar. Ich glaube, in 4 Duellen haben sie nur ein einziges Tor erzielt oder irgendwie sowas so minimalistisch absolut. Ja. Erfolgstrainer Pacheta lässt sich feiern und dann haben sie den Aufstieg und entlassen Pacheta, um ihn durch einen Trainer zu ersetzen, der noch nie in Europa trainiert hat. Also Almiron war das jetzt, der hatte so gesehen ein halbes Jahr, aber eben, ja, nichts wirklich gerissen. Man ist Vorletzter, hat auch nur 3 Spiele gewonnen, immerhin, eins mehr als Huesca, aber allein auch dieses Experiment ist gescheitert, weswegen ich glaube, da sind dann auch irgendwelche Connections im Spiel gewesen, also zwischen Almiron und dann Vereinsdirektive, was auch immer, wo man, glaube ich, sagen muss, das ist nicht unbedingt alles zielführend und deswegen ist für mich Elche da hoffnungslos und gehört auch nicht in die erste Liga.
Uiuiuiui, so, hart. Also ich sag, 2 Spiele in der Hinterhand ist schon mal heftig. 1 Sieg aus den 2 Spielen und du bist sogar über dem Strich oder zumindest punktgleich mit dem 18. und 17. Dementsprechend sehe ich da absolut noch Leben in der Truppe. Vor allem 9 Unentschieden zeigt ja auch, dass sie eigentlich ja, ganz gut mithalten können. Klar, sie haben Probleme, Tore zu schießen und dementsprechend Spiele zu gewinnen. Aber es gegen die kleinen Mannschaften können sie, glaube ich, schon mithalten. Und deswegen traue ich ihnen das schon zu, weil ich glaube, Escriba ist ja als Rückkehrer ein bisschen eine Feel-Good-Story, weil er eben auch so sehr erfolgreich war. Sie haben ja sogar getweetet, willkommen zu Hause, ne? Also als ob er irgendwie, ja, aus der eigenen Jugend stammt und irgendwie 10 Jahre in den Club gecoacht hätte oder so. Das war nicht der Fall, aber natürlich ja, eine Erfolgsstory gehabt. Von daher könnte das eine kleine Feel-Good-Story sein, die vielleicht so ein bisschen einen Schub gibt. Und vom Trainernamen her, glaube ich, ist schon für Elgin eine gute ein gutes Signing.
Und trotzdem ist da ein Fehlstart fast schon droht, weil von den nächsten 6 Spieltagen sind 4 gegen die Top 4 aus der Liga. Ja. Sprich, also Eibar und Granada kann man schon mal irgendwie für eine Überraschung sorgen, klar. Aber dann Barca, Real und 2x Sevilla noch mit Nachholspiel. Also,
das wird
ja, deswegen schwierig. Sehe ich da wenig Hoffnung für Elche. Aber trotzdem viel Glück, Franz Skriber.
Wir warten es ab.
Wir warten es ab. Ja. Was warten wir denn noch ab? Ich glaube, die Zuhörer warten auf nichts mehr, was ich vorab angekündigt habe.
Doch, auf deine Tipps warten sie ab, oder?
Ja, gut, wir machen erst nochmal die La Liga-Tipps von uns. Der Spieltag ging jetzt mit 6-5 an uns. Heute ist natürlich noch ein Spieltag, aber wir haben beide 1-1 getippt zwischen Cadiz und Athletic. Macht in der Gesamtwertung, du hast die 100-Punkte-Marke erreicht. Es steht 100-94 für dich.
Uiuiui.
Und dann, ja, Champions-League-Tipps. Ich hatte ja schon gesagt, Barca-PSG tippe ich einfach mal mutig, lustig, mit viel Hoffnung und Vorfreude auf Champions-League-Comeback 3-3. Sevilla tippe ich 3-0. Ja. Dann haben wir in dieser Woche noch Porto-Juventus. Ich glaube, Juve verkackt gerne mal das Hinspiel. Die sind so für mich eine Rückspielmannschaft, haben ja auch gegen Barca erst verloren und dann das Rückspiel gemacht jetzt in der Gruppenphase. Also tippe ich da 1-1. Und dann noch Leipzig-Liverpool. Ich glaube, auch das könnte... Boah. Deutlich werden, dass der Leipzig vielleicht 3-1 gewinnt.
What? Ja. Boah. Okay. Ja. Gut.
Jetzt
halte ich jetzt mal dagegen. Wo fange ich an? Ich fange mit Barca logischerweise an. Mhm. Ich glaube, PSG trifft auf jeden Fall, weil der Kollege Mbappé da der maladen Barca-Defensive entwischt. Übrigens Ronald Araujo, der ja auf der Kippe steht, die Personalien haben wir nicht angesprochen, möchte ich kurz noch loswerden. Da hofft Barca natürlich, dass er fit wird. Aber es sieht nicht gut aus. Also Stand jetzt, ich glaube, gab irgendein medizinisches Update oder so aus Journalisten, die dem Verein nahestehen, dass es nicht klappen wird mit dem Einsatz. Das ist natürlich ein enormer Rückschlag. Piqué übrigens arbeitet an seinem Comeback. Da munkelt man, vielleicht wird er rechtzeitig fit. Ich glaube es nicht, weil ja, du brauchst ja irgendwie morgen. Erstens morgen. Und zweitens brauchst du ja irgendwo vorab einen Härtetest. Also du musst ja wenigstens in der Liga irgendwie 20 Minuten mal eingewechselt
nicht
werden.
Nicht gegen den schnellen Mbappé.
Also bitte,
ja, aber nicht gegen die schnellen.
Also dementsprechend glaube ich es nicht, aber man munkelt, oh, Blitzgenesung und er ist im Training wieder. Ja, ist er, aber das Spiel ist halt morgen. Ne? Also wenn es am Samstag wäre oder so, hätte ich gesagt, okay, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, aber für morgen keine Chance. Dementsprechend Longley, Umtiti, Minguesa, die drei. Drei aus zwei werden dann die Innenverteidigung bilden. Boah, da wird sich Mbappé auf jeden Fall freuen. Der macht also mindestens eins. Ich hoffe natürlich, dass Barca 2 oder 3 machen. Mhm. Also 2-1. 2-1 ist eher so das Gefühl. 3-1 wäre die Hoffnung quasi. Mhm. Ja, so. Porto-Juventus gehe ich mal auf ein schnödes 1-1. Du hast es gesagt, Juve auswärts oftmals Bieder und ja, eher so ein Rückspiel-Heimspielmannschaft. Von daher 1-1 in Porto. Leipzig-Liverpool finde ich sehr, sehr schwer. Weil Liverpool ja beieinander ist, um unseren Lieblingsbegriff, unseren Fränkischen zu benutzen. Also einfach, die haben enorme Probleme und ja, wissen gar nicht, wohin mit sich selbst. Also komplett angeknackstes Selbstbewusstsein. Leipzig hat da echt eine Chance. Blöd natürlich, dass das Spiel nicht zu Hause ist. Wo spielen sie? In Budapest, glaube ich, ne? Oder irgendwo, oder Warschau, ich weiß gar nicht, wer wohin reist, aber irgendwo, ja, woanders eben. Und dementsprechend dieses neutrale Spiel... Venue, ja, vielleicht ein kleiner Nachteil für Leipzig. Also da gehe ich vielleicht auf ein Unentschieden. 1-1. Mhm. Und Sevilla gehe ich mal auf ein 2-0 Sevilla.
2-0.
Jo. Oder 1-0. Irgend sowas. 2-0, 1-0. So, irgendwie sowas. Ja, Europa League, sollen wir da auch noch? Oder?
Uch, wisst ihr nicht. Nö, aber jetzt nicht. Wir müssen noch unter die Stunde.
Was?
Haben wir fast geschafft. Vielleicht schaffen wir es noch mit einem Outro. Also, sonst abschließend nichts mehr, ne? Uns hört man dann erst wieder nächste Woche.
Uns hört man nächste Woche. Nichts mehr würde ich nicht sagen. Machen wir ihn hier groß an unsere Patreons, wie immer. Ja. Dementsprechend, ja, wenn ihr uns da supporten wollt, wenn ihr uns messagen wollt, einfach eine Nachricht schreiben, ein bisschen mit uns quatschen, uns Fragen stellen, logischerweise, da kamen jetzt nicht ganz so viele, also das darf sich gern auch mal wieder ändern. Mhm. Nächste Woche supportet uns bei Patreon. Es gibt Tassen, Nils. Den Hinweis wolltest du noch loswerden?
Jo. Den wollte ich noch loswerden. Es gibt Tassen. Da müssen wir jetzt endlich mal die Verpackungen bestellen, damit wir die mal verschicken können.
Also ein paar Tassen sind schon reingeflogen gekommen, aber genau. Corona macht es ein bisschen schwierig, da einfach irgendwie Dinge zu regeln, Dinge einzukaufen. Dementsprechend sind wir da aber dran. Also die Patreons bekommen demnächst ihre Tassen. Wurden, glaube ich, auch schon angeschrieben.
Jo. Logisch. Ich hätte noch den Ausblick aufs nächste Wochenende, da unter anderem am Samstag Atletico gegen Levante und dann Valladolid gegen Real Madrid. Am Sonntag empfängt Barça Cadiz und auch spannend ist das Duell zwischen Athletic und Villarreal und dann am Montag gastiert Sevilla bei Osasuna. Also da gibt es dann nochmal ein paar Partien, mal gucken, ob wir dann Montag aufnehmen oder doch schon Sonntagabend. Ich glaube, ihr habt ja ein 14 Uhr Spiel, also so frisch zum Aufstehen. Seid ihr wieder im Einsatz? Mal schauen, wie wir das dann machen. Jetzt haben wir doch die Stunde geknackt. Also gut, dann, ich glaube, der Marcel hat mir vorhin noch geschrieben, unser Ray, von wegen, er ist so ein Podcast-Junkie, die Folgen können noch 2 Stunden gehen. Ja gut, das wollen wir den anderen dann vielleicht nicht antun. Ja. Aber gut, dann kommt der Marcel wieder auf seine Kosten.
In dem Sinne, hasta la proxima.
Hasta la proxima, das war unsere Kamelle-Folge. Macht's gut, bis bald.
Ciao.